Kolosser 1, Vers 24 bis 29. Wir haben letztes Mal ja gehört, wie in Christus die ganze Fülle ist, die ganze Macht Gottes. Und die ganze Welt besteht nur in Christus. Viele Christen meinen immer wieder, das sei was Fremdes. Nein, sie können ihre Lebensschwierigkeiten nur lösen, wenn sie Christus hineinnehmen als die Mitte ihres Denkens und von dort aus ihre Lebensplanungen machen. Wenn sie alles, was sie bewegt, von Christus her denken, nur von dort her kommt das ins Lot. Ihre Urlaubspläne, ihre Berufsschwierigkeiten, ihre menschlichen Konflikte von Christus her durchdenken, alles besteht nur in Christus und kann nur von Christus aus geordnet werden. Es ist ganz große Gefahr, dass wir heute ein Glaubensleben haben, das uns nur ein bisschen oben weg im Gefühl befriedigt und nicht richtig hinuntergeht, unser ganzes Leben umgreift mit allem, was wir tun. Das war das letzte Mal dran. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Es ist immer wieder wichtig, welche Themen nun der Paulus anschneidet. Er sprach also gerade davon, wie Christus in unserem Leben die Mitte sein soll, unseres Denkens, Planens und Arbeitens. Hoffentlich beginnen Sie auch jeden Tag so. Sie Stille haben und sich sammeln vor Jesus Christus, dass Sie im Gedränge des Tages still werden vor Jesus Christus, dass Sie am Abend des Tages den Tag abschließen mit ihm, Sie alles in seine Hand legen. Und das ist so ein überwältigender Brief, wenn der Paulus sagt, es gibt überhaupt keine Gewalt in der Welt, nicht einmal die finsteren Dämonenmächte. Sie haben alle nur, wie wir es am Sonntag in der Predigt gesagt haben, ihre Begrenzung, die Möglichkeit, in unser Leben hineinzuwirken, nur soweit es Christus erlaubt. Die Krankheitsmächte, sie haben alle nur ihre Grenze in Christus. Wo Christus ihnen entgegentritt, sind sie machtlos. Wo wir aber ohne Christus sind, sind wir verloren. Wir können ohne ihn ja gar nichts machen. Er muss uns wirklich erfüllen, er muss uns nahe kommen. Und von ihm her müssen wir denken und mit ihm müssen wir das alles auch ganz neu planen. Und jetzt kommt Paulus mit einem ganz anderen Thema. Und er spricht plötzlich von seinem Leiden. Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden. Freuen Sie sich in Leiden, das ist ein Wahnsinn. Also Paulus hat es ganz spitz formuliert, damit man aufmerksam wird. Leiden sind in unserem Leben ja Belastungen. Niemand will leiden. Leiden sind das Verkehrteste, das Unangenehmste in unserem Leben. Leiden sind schwer, das sind ja Belastungen, die uns niederdrücken. Wir wissen das schon aus der Sündenfallgeschichte, dass Dornen und Disteln, die auf dem Acker wachsen, unsere Arbeit so schwer machen, dass unsere Hände blutig gerissen werden. Das sind Leiden. Und dann kommen die Krankheitsmächte. Eine Frau wird ihre Kinder mit Schmerzen gebären. Was ist das immer wieder bei den schwangeren Müttern, wenn sie ihr Kind erwarten und die Angst, geht alles gut? Also das Leiden ist doch immer auch etwas Schweres, wenn Sie jetzt dran denken, wie manche Leute durchgehen. Bei manchen Krankenbesuchen, da will man ja direkt davon fliehen und sagt, man kann gar nicht lange am Bett sitzen, das hält man gar nicht lang aus, das Leiden mit anzusehen. Wie kommt eigentlich Paulus dazu, sich im Leiden zu freuen? Darin sehen Sie den Triumph des christlichen Glaubens, dass das Schwierigste in dieser Welt umfunktioniert wird zum Lobe Gottes. Und der christliche Glaube ist die einzige Kraft, die mit dem Leiden fertig wird. Ich bin ganz arg traurig, dass in den neuen Strömungen, den sogenannten neuen geistlichen Strömungen, nie zum Leiden in Bezug bekommen wird. Beobachten Sie mal kritisch. Es wird nur gesagt, wenn du glaubst, kannst du das Leiden weglassen. Ich weiß noch, wie ich mit denen von der Talstraße damals bei der Straßenevangelisation mit Ulrich Parzani gesprochen habe, die standen dahinter im Schlossmauer und da sagten die, ein Christ, wenn er glaubt, wird nicht mehr krank. Und ich sage, ja, wie stirbt er? Und dann sagt er, am Tode, nicht an der Krankheit. Sie leugnen, dass ein gläubiger Mensch überhaupt Krankheit haben kann. Vielleicht waren es extreme Vertreter, bloß das Schwierige ist doch, dass jeder von uns heute Abend mehr oder weniger gesundheitliche Lasten mit sich rumträgt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, außer vielleicht einen jungen Burschen mit 17 Jahren, der nicht in irgendwelcher Form Krankheit erleidet und erträgt. Vielleicht hat jemand heute bei der Hitze Kopfweh gehabt oder hat Kreislaufschwierigkeiten oder Bluthochdruck und der andere sagt, meine Füße, meine Gelenke und was gibt's denn alles? Jetzt ist die Frage, wie werde ich mit dem Leiden fertig? Was ist das Leiden? Natürlich gehört das Leiden zu dieser gefallenen Welt. Es ist eine Erinnerung daran, dass diese Welt unter die Sünde gefallen ist. Aber jetzt kommt ein Kurzschluss bei manchen Christen, dass sie sagen, durch den Sieg Christi ist nun alles überwunden. Und dann werden ein paar Bibelzitate zusammengefügt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Absolute Verkürzung auch des Psalm 103. Beim David hat er eben geharrt, bis er sichtbar sehen konnte, dass auch die schrecklichen Leiden seiner Kinderfamilien geheilt werden. Das wird erst in der kommenden Welt sein. Und da können Sie dann rumstreiten, es nützt die Diskussion gar nichts, wenn Sie von den Krankheitsnöten des Paulus reden, über die er ja deutlich gesprochen hat. Hier errühmt sich der Leiden. Und das waren nicht bloß die Verfolgungsleiden, sondern Leiden in jeder Form. Leiden, wo man teilhat an dieser Welt und an seinem Körper, der die Zeichen einer vergehenden Welt trägt. Das ist ebenso schwer, wenn man durch muss, einen Ruhestand, und dann muss man noch weiter zurückschrauben, und dann muss man mit seinen Belastungen leben und mit seinen Begrenzungen. Die jungen Menschen haben es eigentlich leicht, in die Blüte zu gehen, in die Weite zu wirken. Aber das Leiden ist mitgegeben. Wie viele Christen in der Welt kennen gar nichts anderes als das Leiden? Birma, China. Ich war froh, dass neulich die Zeitung es endlich gebracht hat. Christenverfolgung in China hieß das Thema in der Stuttgarter Zeitung. Im Sudan dieses Jahr waren es einige Hunderttausend, die umgekommen sind. Ich fragte noch einmal, kann man sagen, es gibt im Sudan keine Familie, wo nicht wenigstens ein Blutopfer zu beklagen ist? Sagten sie, das kann man gut sagen. Die glauben doch auch an die Macht Jesu, der die Fülle Gottes hat. Und da ist doch der Gegensatz herrlich aufgenommen. Und da holt uns der Paulus in die Lebenswirklichkeit herein. Auch weil Jesus die ganze Himmelsmacht hat und weil er den ganzen Krankheitsmächten gegenübertreten darf, muss ich da noch durchs Leiden durch. Jetzt hoffe ich, dass wir nicht durch müssen. Da steht extra da, nicht jeder leidet. Nicht jeder leidet. Paulus sagt, ich erstatte, was noch fehlt. Ich trage besonders viel, andere tragen weniger. Also kein Gesetz machen, jeder Christ muss leiden. Es gibt verschiedene Wege, die Menschen geführt werden. Für mich war es eine ganz große Hilfe in meinem Leben, etwa wie ich Frau Wunderlich das Leiden ihrer Mutter miterleben durfte. Was das mir im Glauben geholfen hat, Ihnen sicher auch. Der lange, unheimlich lange Weg in einem Pflegeheim. Ein Mensch, wenn er mit seiner Kraft zerbricht, wenn man erlebt, wie Christus seinen Menschen aufrichtet, tröstet, Glauben schenkt. Und da ist der Glaube plötzlich so herrlich erstrahlt, wo die ganze menschliche Schönheit zerbricht. Sie haben das vielleicht auch schon erlebt, dass Sie sagen, ich habe das Evangelium erst richtig begriffen, an einem offenen Grab, vielleicht sogar an einem ganz grausigen Todesfall. Jesus kann genau die Freude des Glaubens schenken, wo wir es äußerlich gar nicht für möglich halten, weil sein Sieg gerade mitten im Leiden aufgerichtet ist. Und jetzt wissen Sie, dass wir doch als Zentrum unseres Glaubens das Kreuz haben. Und ich habe den Eindruck, heute viele moderne Christen, auch gläubige, bibeltreue Christen, wissen gar nicht mehr, dass der Höhepunkt das Kreuz Jesu ist. Und dann gucken Sie mal das Kreuz an. Die Dornenkrone, der sterbende Kopf, das Blut, das übers Gesicht läuft, das gequälte Gesicht. Es wäre doch viel schöner, wir würden ein Bild in die Mitte stellen, der siegende Christus, wie die Toten auferstehen, wie die Lahmen laufen, wie die Aussätzigen gesund werden. Da oben die Christuskirche, da hat es so eine Darstellung des gen Himmel gefahrenen Christus. Wäre das nicht was heute als Symbol? Nein, das Kreuz bleibt. Und Sie können immer nur darüber nachdenken, über das Kreuz, warum wir es auf die Gräber stellen als das Siegeszeichen, weil das Leiden überwunden ist und weil keiner von uns dem Leiden enthoben ist. Es kann sein, dass Sie sagen, ich habe nichts. Es gibt ja Leute, wo man einfach sagen kann, wieder beim Geburtstag, so eine Frau mit 87, sagt, mir geht's gut, so herrlich, freue mich doch mit, Gnade Gottes. Aber solche Leute sollten umso mehr dann die Lasten der anderen mittragen. Wenn man dann schon um das Leben von kleinen Kindern im Olgäle kämpft mit Leukämie, vielleicht haben die dann umso mehr Tragkraft, um am Leiden der anderen mitzutragen. Denn das ist unsere Welt. Die wird ja von unserer modernen Welt nur verdrängt. Und übrigens in den Heilungsgottesdiensten kommen die alle ja auch nicht vor, die alle auch geglaubt haben. Ich habe einmal das auf dem Killesberg gesehen, ich habe es Ihnen oft erzählt, die Mutter mit dem Mongoloidenkind, die vortrottet und wieder zurücktrottet. Enttäuscht ist, dann hat Christus auch nicht geholfen. Doch, gerade wenn er einen drin lässt im Leiden. Und das ist der Kern der biblischen Botschaft. Deshalb ist doch nicht so, dass wir nicht Wunder glauben. Wie oft habe ich das gehört, wenn ich das Thema angeschnitten habe in den Predigten, dann kamen junge Leute von der SMD und sagten, also sie glauben auch nicht und ich komme nicht mehr in die Hofacker Kirche. Es hat gar keinen Wert zu sagen. Natürlich, wir wissen doch, Sie wissen es doch, was wir Krankenheilungen und Wunder erlebt haben. Aber es enthebt uns nicht des Leidens. Das muss man, und Paulus freut sich in den Leiden. Nicht, weil er überspannt ist, sondern weil er Christus-Erfahrungen macht, die man nur im Leiden erleben kann. Wenn Sie ein paar Stellen wissen wollen, dann gucken Sie nochmal an Römer 5. Wir rühmen uns der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld wirkt Bewährung, Bewährung wirkt Hoffnung. Der Glaube lebt in dieser Welt nicht immer vom sichtbaren Beweis, auch nicht von der sichtbaren Gebetserhörung. Wir erleben ganz massive Gebetserhörungen, das haben Sie auch schon erlebt. Schlüsselbund sind plötzlich wieder da, die wir tagelang gesucht haben. Und Türen gehen auf, die verschlossen waren, alles Mögliche. Und trotzdem müssen wir auch von den scheinbar nicht erhörten Gebeten sprechen, die Gott dennoch gehört hat. Gehört auch dazu. Ich freue mich in den Leiden, weil das Bewährung bringt und Hoffnung, und das lässt mich warten auf die Erfüllung, die Gott schenken wird, wann er will. Er sagt hier, er leidet die Leiden für euch. Warum für euch? Jeder Glaube wird zu einer Luftblase. Es ist eben im Glauben anders, als wenn der VfB zur Meisterschaft marschiert. Verstehen Sie? Das geht nicht bloß um Sieg und Niederlage. Sondern beim Glauben geht es um etwas, was man nicht sehen kann. Und das müssen auch junge Christen, die vielleicht Feuer und Flamme sind und tolle Erfahrungen machen, lernen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir junge Christen, die oft so brennen und überschäumen, zusammenbringen, etwa mit Menschen, die im Krankenlager sind, gerade mit reifen Christen, dass die spüren, das ist ja noch ein viel tieferer Glaube, als ich habe, gerade im Leiden. Was ich an Glaubensstärkungen erfahren habe durch Kranke, gläubige Kranke, und was ich auch erlebt habe, was Gott schenkt in schwerem Leid, das ist überwältigend. Sie können nicht ein Gesetz draus machen, es ist nicht wahr, dass man durch die Krankheit zu Gott kommt. Die allermeisten Menschen kommen in der Krankheit und im Leiden von Gott weg. Und wer vorher nicht beim Herrn stand, wird durch die Krankheit nicht dazu kommen, sondern er wird den Herrn erst recht verfluchen. Und mit vielen Menschen, auch in unserer Gemeinde, ringen wir.
Und es hat gar keinen Wert. Sie können es nicht aufnehmen, weil sie ihnen fremd ist, weil sie einmal warten und sagen, ja, aber was ist? Mein Mann ist tot. Sie können es nur erwarten, das eine. Sie verstehen es nicht. Aber bei Gläubigen ist das oft wunderbar, dass Gott Verstehen schenkt. Und Gott tut es auch durch das Gebet bei vielen Ungläubigen noch. Dass wir plötzlich erleben, dass ein Mensch durch etwas Schweres zum Glauben gekommen ist. Freude im Leiden. Was ist die Freude? Dass man sich von Jesus geborgen weiß. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Und wenn sie Krankenbesuche machen, geht es nicht nur um soziale Kontakte, sondern dass sie Menschen helfen, dass die das bewältigen. Bitte nicht einfache Sprüche machen, sondern ihnen einfach sagen, da gibt es so ein Wort in der Bibel, das ist ein unheimliches Wort. Ich bleibe an dir, auch wenn Leib und Seele verschmachtet. Erklären Sie es doch anderen, wie es bei Ihnen war, wo Sie das auch geärgert hat. Und bis Sie auf einmal gemerkt haben, das ist wirklich so. Die Hand Jesu lässt nicht los. Bei Paulus waren es körperliche Leiden. Wir können es nicht genau diagnostizieren, welche Krankheit er hat. Aber auch das große Elend der Haft, der ungerechten Prozesse, die er zu erdulden hat. Und das dritte Leid, das er hatte, das war in einer Dichte, wie es keiner von uns ertragen hätte, Misserfolg in der Gemeindearbeit. Leute, die in der Gemeinde bloß gegen ihn gearbeitet haben, alles durcheinander gebracht haben und dann noch falsches Evangelium gepredigt und einen falschen Christus. Und Paulus hat das gelitten und hat gelernt, ich darf auf den Herrn schauen. Ich sage das Ihnen heute Abend so klar, dass Sie wissen, warum in Ihrem Leben so viel Leid oft sich zusammentürmt. Weil Sie Freude empfinden sollen und sagen, ich muss das jetzt lernen, Gott ganz in die Hand zu legen. Ich bin sicher etwas weich, aber mich bewegt das, wenn ich sehe, wie diese Schwestern das da draußen erleben. Ich verstehe das nicht. Wenn der ganze Bundestag schon das Zittern kriegt, dass man mein Erdbeben sei ausgebrochen, wenn Soldaten mit ihren ganzen Waffen nicht nach Somalia können, nicht? Das ist, wie Sie sagen, Untergang, Weltuntergang oder was, wenn heute mit Zeitung kommt. Und da unten sind Schwestern und da ist wirklich alles aus, da ist der Teufel los. Und die sagen, und ich habe meinen Gottesdienst gehalten und ich war da eingesperrt und da habe ich gedient und der Herr war da. Das ist der Sieg des Glaubens. Und das bewegt mich so. Das ist eine moderne Apostelgeschichte, ich verstehe doch das gar nicht. Und das geschieht in Ihrem Leben genauso, dass diese Schwierigkeiten von Gott zugelassen sind, in denen Sie drinstehen, Ihre familiären Schwierigkeiten, Ihre gesundheitlichen Schwierigkeiten, Ihre beruflichen Schwierigkeiten, dass irgendwo der Christus durchgeht mit Ihnen. Und dass die Leiden von Gott zugelassen sind. Wir sehen es heute ja auch so in Russland, diese Schwierigkeiten, die waren eigentlich die Blütezeit der Gemeinde, da waren sie ganz nah bei Christus, da haben wir diese Berichte bekommen. Ob die das heute noch haben, heute reden sie auch bloß über die Preise. Und über die Inflation und über die Verfassung und über alles andere. Und was dem Leiden Christi noch fehlt, warum fehlt das denn dem Leiden Christi? Nein, das Leiden Christi ist vollgültig. Das, was Jesus für uns bezahlt hat, das genügt zur Erlösung. Aber in jeder Generation muss das neu begriffen werden, dass das nicht das Paradies ist. Vielleicht haben wir es nach dem Krieg in der Aufbauzeit auch gemeint, jetzt kommt so, Deutschland wird eine christliche Nation werden, wir bauen die Kirchen wieder auf und da wird alles wieder mit Leben erfüllt sein. Christus ist dort bei seiner geschlagenen Gemeinde, bei seiner kleinen Gemeinde, wo sie sich versammelt unter Schwierigkeiten, unter Hindernissen. Ist nicht der Triumphweg. Und die Gemeinde muss das mittragen. Das war mir immer wichtig, dass wir in unserem eigenen Glaubensleben mittragen, was die anderen mit am Leiden empfinden. Mir war es ja in Sudan eine ganz große Hilfe, vielleicht kann man es im Hofacker-Konferenz auch nochmal sagen, wo wir Philipper-Texte haben, wie die alle sagten, für uns ist der liebste Brief der Philipper-Brief geworden. Weil den der Paulus geschrieben hat in einer aussichtslosen Lage, als er den Tod vor Augen hat. Wie ich sie fragte, habt ihr noch Hoffnung im Sudan? Sagen sie, es gibt keine Hoffnung mehr für uns. Aber da hat der Paulus die Worte geschrieben, ich freue mich in dem Herrn und niemand kann meine Freude von mir nehmen. Und so fühlen wir es auch. Situationen, die man im Leiden nur erleben kann, wir in Deutschland tun schwer, die gleichen Erfahrungen zu machen. Manche von Ihnen sagen, ich habe so etwas Ähnliches im Gefangenenlager erlebt. Oder sie sagen, ich habe so etwas Ähnliches erlebt, als unser Haus abgebrannt ist. Oder als was. Sie haben ja auch so Erlebnisse gehabt. Nicht, dass man das jetzt herbeibeten muss. Aber durch das Mittragen hilft es einem sehr. Ich finde auch immer schön, ist, wenn man etwa Zeugnisse liest. Früher haben viele von Ihnen mal das Büchle gekauft, das wurde mal so verramscht und wir haben dann ganzen Schwung abgesetzt, im Leiden bewährt vom Hans Bruns. Das sind lauter so Zeugnisse von christlichen Personen. Vielleicht steht es noch in Ihrem Bücherschrank drin. Wunderbar, dass es bei vielen Namen wie Terstegen und so weiter, da war das immer das Geheimnis, da haben Sie die Tiefe der Christusmacht erkannt im Leiden. Deshalb brauchen Sie selber gar nicht krank sein, aber es tut Ihnen gut zu wissen, wie Christus wirkt. Er kann uns auch all das Schöne schenken, den herrlichen Sommertag, das schöne Wetter und die Gesundheit und Essen und Frieden, aber die Tiefe unseres Glaubens lebt dort, wo wir allein von Christus abhängig sind. Der Leib Christi gehört zusammen, der Leib, das sind also all die Christen, die zusammengehören, und der Leib Christi, das ist ja ein Ausdruck, den Paulus immer wieder gebraucht. Einmal, um die Verbundenheit mit dem Kopf auszudrücken, den kann man nicht abschneiden, den Kopf, sondern das gehört organisch zusammen. Aber auch, dass die Christen nicht zerfallen in verschiedene Denominationen, sondern meine Verbindung mit Christus, die verbindet mich mit anderen Christen in der Welt. Steht in der Bibel überhaupt nie was von einer Konfession oder von einer Kirche drin. Steht was von Gemeinden, das sind organisatorische Zusammenschlüsse am Ort, wie sie sich eben nun mal bilden. Und dann sind die einzelnen Gläubigen mit Christus verbunden. Wo wir mit Christus verbunden sind, sind wir auch mit allen Christusmenschen verbunden. Und das bewegt uns und da pflegen wir die Bruderschaft. Und das müssen sie praktizieren im Hören auf sein Wort und im Gebet. Und das schließt uns auch zusammen. Machen Sie das ganz praktisch. Wenn Sie viel, viel finden, so Hardy Reichmann ist nach Österreich gegangen, hat Schwestern und Brüder gefunden, hat sich Kursen so, so schön, wenn man irgendwann mal ganz anders hinkommt und sagt, da habe ich es wieder erlebt, im Urlaub. Sagt, da war ich irgendwo in einer Bibelstunde, da habe ich eine Gruppe gefunden, herrlich. Vielleicht hat man die Sprache gar nicht verstanden, aber die Leib Christi erfahren, Christus ist gegenwärtig. So, das war zum Vers 24. Um es nochmal zusammenzufassen, das, was ich im Leiden lerne, ist ganz von der Gnade leben. Wir bilden uns oft noch ein, es sei meine Kraft, mein Können und mein Machen, sondern ganz aus der Gnade leben. Ich muss das in seine Hand legen. Als der Paulus eingesperrt war im Gefängnis über Monate hinweg, war er 2 Jahre in Caesarea, da konnte er bloß noch aus der Gnade leben. Sag, Herr, ich weiß nicht mehr, wie das gehen soll, aber du musst es machen, du bist der Macher, ich nicht. Ist toll, wenn man es mal so in die Hand legt. Und so gibt es viele Situationen in Ihrem Leben. Das sind die Segenstunden unseres Herrn. Ich habe mir doch noch ein paar Sachen notiert. Philipper 1, Vers 29, gerade ein paar Seiten davor. Und denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden. Das ist eine besondere Gnade, wenn man dem Leiden, in das Leiden hineingezogen wird. Oder dann 1. Petrus 4, Vers 1. Gerade im 1. Petrusbrief kommen verschiedene Aussagen zum Leiden, die sind ganz arg wichtig. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Das Leiden macht uns gründlich. Er lebt nicht mehr seiner Lust, sondern er lebt im Willen Gottes. Und dann heißt es, Vers 12, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Jetzt möchte ich Sie nur darauf hinweisen, wenn Sie mehr sich vertiefen wollen in diesem Thema, dann sollen Sie das Lied vom Karl Friedrich Hartmann auswendig lernen. Hartmann kann man sich merken, dass er sich mit 2 harten T schreibt. Ist ungewöhnlich. Karl Friedrich Hartmann war ja Leiter des Waisenhauses Stuttgart, Scholdenplatz. Das war doch damals eine Ausbildungsstätte der württembergischen Herzöge, hat einen Dienst genannt, war eigentlich ursprünglich Dekan in Neuffen, hat in der Gemeinschaftsbewegung einen wichtigen Namen gehabt und er hat den Pfarrdienst quittiert, ist ausgetreten, hat alle seine Beamtenrechte hergegeben aus Protest gegen die Kirchenpolitik des Herzogs. Ich glaube, Karl Eugen war das. Das war damals furchtbar. Der stand mittellos da. Einer, der ganz konsequent war, damals hat ja der Herzog einen Kirchenerlass eingeführt. Sie können es in den alten württembergischen Vätern oder wo noch nachlesen. Ein Kleidererlass. Übrigens, das war der Moment, wo man den komischen Deckel, das sogenannte Barett, beim Pfarrer eingeführt hat, den ich zum Leidwesen mancher nie bei einer Beerdigung aufziehe. Der Karl Friedrich Hartmann hat gesagt, das hat der Herzog nur erfunden, um die Pfarrer lächerlich zu machen. Und manche ähnliche Auflagen, da wurde die ganze Gottesdienstordnung durcheinander gebracht und wurde vom Aufklärungsgeist durchzogen. Der Karl Friedrich Hartmann hat die Konsequenz gezogen, ist ausgetreten. Nicht aus der Kirche, aber aus dem Pfarrdienst. Er hat gesagt, da kann ich nicht mehr Diener sein. Er ist ein ganz gesegneter Mann gewesen. Es gibt ein Predigtband von Karl Friedrich Hartmann, der in meiner Bibliothek drin ist. Und der Karl Friedrich Hartmann hat das wunderbare Lied in unserem Gesangbuch gedichtet. Endlich bricht der heiße Tiegel und der Glaube empfängt sein Siegel als im Feuer bewährtes Gold. Der Bischof Dietz Felbinger hat ja so einen schweren Herzinfarkt gehabt und hat gesagt, dieses Lied sei das Einzige, was in diesen Tiefen ihn noch getröstet. So Gott will und wir leben in seiner Biografie, die auch sehr lesenswert ist, Beobachtungen einer langen Krankenzeit, das kann man ja alles auch in der Landesbibliothek sich mal bestellen, da erwähnt er dieses Lied und dieses Lied wird leider nicht oft gesungen, es ist aber ein ganz wichtiges Lied, ich glaube 305 im Gesangbuch. Und das muss man mal lesen, wo es dann heißt, Leiden macht in allem gründlich, Leiden wäre es deiner wert, hier heißt man dich eine Bürde, droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Muss man auswendig lernen. Und das Leiden ist nicht bloß ein Hindernis, sondern dient zur Stärkung unseres Glaubens. Aber nur für Jesus-Jünger, die anderen fluchen. Aber es ist überhaupt kein Hindernis, wenn man auch in seinem Leben schwierige Glaubensproben zu durchleiden hat. Und das ist heute wichtig wieder, dass Sie ganz schlicht einmal sprechen mit Christen und sagen, du, hast du das auch schon entdeckt und siehst du hier die biblischen Aussagen? Ich habe Ihnen hier ein paar genannt, dass man einfach das einmal prüfen kann, dass Paulus nicht bloß in dem Kapitel, wo er von seiner Schwachheit spricht, 2. Korinther 12, Vers 10, ja, von meiner Schwachheit, lass dir an meiner Gnade genügen, Vers 9, 2. Korinther 12, Vers 9, man muss doch immer aufpassen, wenn man auswendig zitiert. Sie wissen, dass der Adolf Schlatter auf seinem Sterbebett, kennen Sie die schöne Geschichte, auf seinem Sterbebett gesagt hat, welchen Spruch man auf seinen Grabstein schreiben soll. Und hat ihn auswendig zitiert und die Stelle. Schlatter hat ja immer ohne Manuskript die ganzen theologischen Vorlesungen gehalten. Und hat so gesagt, und die Stelle hat nicht gestimmt. Und die Angehörigen haben die falsche Stelle und das richtige Bibelwort auf den Grabstein gemacht, zu besichtigen auf dem Tübinger Friedhof. Also deshalb passieren selbst bei einem Professor solche Dinge, dass man dann die falsche Stelle zitiert. Aber mir war jetzt wichtig, dass wir einfach ein paar Sachen haben. Da gibt es auch Bücher drüber zum Leiden. Ich habe früher mal ein Buch geschrieben, das ein paar Auflagen erlebt hat. Christen unter Hammer und Sichel habe ich ganze Kapitel geschrieben, wie das Leiden zum Glauben eines Christen gehört. Auch etwa aus der Kirchengeschichte. Vom Traugott Hahn oder vom Zinzendorf und alles. Das ist mal gut, wenn man das wieder sich zu Gemüte führt. Nun machen wir weiter. Kolosser 1, den müssen wir wieder richtig aufschlagen. Er ist der Diener der Gemeinde. Wir können jetzt die anderen Dinge etwas kürzer machen. Es lohnt sich mal an einer Stelle stehen zu bleiben. Er ist der Diener der Gemeinde. Was heißt denn Diener? Früher haben wir einen Diener machen müssen, wenn man sie begrüßt hat, wo die Mädchen nichts gemacht haben. Ein Diener ist sonst ein Knecht, das gibt es nicht mehr, will keiner mehr sein. Diener ist ein unterwürfiges Amt. Übrigens ist das Wort, das der Paulus immer für seinen Dienst genommen hat. Und das Wort ist nichts Abwertendes, weil es von Jesus benutzt wurde. Er hat sich als den Diener bezeichnet. Im Griechischen Diakon, Diakonos, wo er sich die Schürze umgebunden hat. Und jetzt müssen wir aufpassen, es liegt gar nicht am Wort. Wenn etwa unsere Minister haben das gleiche Wort, das heißt ja auch Diener, aber das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass das Grundverständnis so überhaupt begriffen werden kann. Im Christendienst werden wir nur gesegnet, wenn wir unseren Aufgabenbereich als Dienst für Jesus, als Diakonie ansehen. Schon der Diakonie ist es ja furchtbar, die meisten Mitarbeiter begreifen das ja nicht, die streiten um Arbeitsverträge und um Mitbestimmung. Ich will es ja niemand absprechen, solange die Kirche ein Betrieb ist und eine Organisation, darf man ja auch seine arbeitsrechtlichen Prozesse dort führen. Es geht um unseren geistlichen Dienst. So wie ich mich reingebe, eine Mutter für ihre Kinder, wie sie für ihren Hauskreis wirken, wie sie ihren Dienst ansehen, als einen Jesusdienst, ich tue es für ihn, da kriegen sie Segen. Da gibt es also wunderbare Verheißungen. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Oder der Herr wird sich aufschürzen und wird die Diener bedienen einmal an jenem Tage. Er, der Herr selber, wird seine Diener bedienen. Und deshalb ist der Dienst nie eine Plage. Und der Paulus hat ganz viel drüber gesagt, man kann der Kongreganz jetzt unter dem Wort Dienst und Diener gucken. Er will nichts anderes sein als Diener Gottes. Er will nie den Menschen dienen. Und dann werden wir gesegnet. Wenn wir immer aufpassen, ich will nicht den Menschen gefällig sein, ich möchte es auch meine Berufsaufgabe, das, was ich mache mit meinem Leben, so tun, dass es Gott dient. Dann muss man immer predigen. Muss man in Talar rumrennen, sondern irgendwo, dass mein Leben, meine Nachbarschaftskontakte Gott dienen. Ich will suchen, wo kann ich dienen. Und da wird man nicht seufzen über manches, was an Schwerem auch auf einem liegt, sondern das sind gesegnete Augenblicke. Ich will der Diener der Gemeinde. Und übrigens waren das immer auch die gesegneten Menschen, die in der Gemeinde gedient haben, wo man gewusst hat, da schimpft einer nicht und sagt, jetzt habe ich meinen freien Tag oder jetzt ist das und ich tue es. Um Jesu willen, gerne. An der Gemeinde, auch in all den Diensten, und das ist was Wunderbares. Wir waren auch gestern wieder so beglückt über so viel liebe Mitarbeit in der Gemeinde. Ganz herzlichen Dank. Nicht um den Menschen willen, nie um den Menschen willen, sondern um Gottes willen. Das Amt, das mir Gott gegeben hat, nicht Menschen, sondern hat mir Gott gegeben, dass ich sein Wort reichlich predigen soll. Und dann sagt er immer das Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Da geht es ihm darum, dass es jetzt die Heiden erfahren sollen. Mit diesem Mysterium, mit diesem Geheimnis meint er, ich darf es von dem jüdischen Volk hinaustragen. Und alle Völker sind dazu berufen. Uns ist ja das Geheimnis erschlossen worden, dass wir das Evangelium nicht bloß als Seelenpflaster nehmen, sondern dass wir es bis an die Enden der Erde tragen. Wir müssen ja immer den Kopf schütteln, dass es so viele Leute gibt, die sich Christen nennen, nicht begriffen haben, dass man das der ganzen Welt geben muss. Wie kann man das für sich behalten? Das Geheimnis ist ein Geheimnis, dabei ist es offenkundig, aber das Geheimnis versteht man eben so schlecht. Und was ist der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das will ich nochmal kurz erklären. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist die Mitte aller Verkündigung? Dass Christus in uns wirken kann, wohnt. Ich habe vor 12 Jahren hier in der Hofer-Kirche nur über diesen Vers eine ganze Predigt gehalten. Ich hätte jetzt heute vom Leiden nicht reden können, sondern hätte eigentlich dann nochmal einen Gedanken dazu sagen können. Ich will es nochmal kurz anführen. Das Größte geschieht in einem Leben, wenn ein Mensch in dieser Freude lebt, Jesus ist der Herr. Als der Präsident Mitterrand Präsident wurde, sind Hunderttausende damals auf den Platz vor der Bastille gelaufen und haben auf der Straße geschrien, Mitterrand, Präsident, die ganze Freude. Die Freude ist dann bald verflogen wieder, so geht es bei den Politikern. Aber das hat mich damals ungemein beeindruckt, wie die Franzosen so begeistert waren. Wir haben einen Präsidenten, wir haben einen Präsidenten. Die Überschätzung der Personen. Aber für Christen müsste das so sein. Wir haben einen, dem wir gehören. Mein Herr Jesus, der in meinem Leben Raum gewinnen will. Und das ist jetzt wichtig. Dieser Christus möchte bei mir Land erobern. Der möchte in meinen Gedanken herrschen, der will in meinen Händen, in all meinen Planungen zum Siege kommen und er will mich umgestalten und will mein ganzes Wesen verändern. Nicht so wie ich bin, das genügt ihm nicht, sondern will mich ganz anders machen. Wenn Sie erst einmal die Fülle des Christus entdecken, wie er in Ihnen wirkt, doch sagt Paulus, es ist die Hoffnung der Herrlichkeit, es ist nicht so, dass man das sagen kann. Also das, was man an mir sieht, ist ja nichts von Christus. Ich wünsche das, dass ich noch viel mehr von der Christusherrlichkeit aufnehmen kann und dann weitergeben kann, dass es in meinem Leben Raum gewinnt und prägen und mich verändern kann.
Darum geht's, dass er mich siegen lässt über alles Dunkle, dass er mir Vollmacht gibt zum Wirken, dass er mir die Worte schenkt, dass ich ihn bekennen kann, dass er Glauben wirkt, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wieder nicht im Sehen, im Warten auf das, was einmal erfüllt wird in der Herrlichkeit. Wenn wir das ganz sind, wir sind es jetzt nur auf Hoffnung hin, aber sind es doch schon in der großen Freude. Und ich mühe mich ab und ringe in der Kraft, deren mir kräftig wirkt. Er schafft mit der ganzen Leidenschaft, dass das geschieht. War gestern Abend so schön, wie Bodo Schulz uns das erzählt hat, wie er das erlebt hat in seiner Gemeinde, wie da plötzlich Menschen in großer Zahl von Christus überwunden wurden. Und das wollen wir auch. Ich wünsche Ihnen auch eine gute Hand, wenn Sie das tun und wirken. Nicht Menschen manipulieren, sondern in der Kraft der Liebe, in der Fürbitte, im Glauben wirken, dass Menschen das erfahren, dass sie Christi Eigentum werden. So, das waren heute Abend ein paar Bemerkungen hier. Es war doch gut, dass wir es auf 3 Teile gemacht haben, das erste Kapitel. Wir machen dann in der nächsten Woche weiter hier, Kolosser 2. Wenn Sie einfach an ein paar Stellen weiterdenken, weiterarbeiten, sollen ja auch so Anleitungen sein. Ich bin kein Dozent und kein Lehrer, ich bin ein Prediger, aber vielleicht nehmen Sie einfach so ein paar Stücke raus, da kann ich mich auch in der Lehre noch ein bisschen weiter vervollständigen. Du hast wieder ein Lied rausgegeben.